Gemeindehaus des Herrn in der Predigtreihe Verheißungen. Verheißungen, das sind die Versprechen, die Gott seinen Kindern gibt. Das ist das, was Gott seinen Kindern zusagt. Und wir haben schon jetzt einiges gehört über die Verheißungen, die Gott uns gibt. Und wollen uns als Gemeinde damit beschäftigen, damit wir wissen, was hat Gott uns eigentlich versprochen? Weil das sind die Dinge, die unsere Werkzeuge sind oder mit denen wir vorangehen können. Ja, wenn wir darüber Bescheid wissen, dann sind wir ausgerüstet und dann erweckt das Vertrauen in unseren Herzen. Bevor ich anfange, möchte ich gerne nochmal beten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du hier bist heute Morgen, dass du ein Interesse hast an unseren Herzen, daran, wie wir dir nachfolgen, wie wir dir dienen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns heute frei machen willst von einem falschen Druck und einem falschen Joch, was wir mit uns rumschleppen. Mit Gefühlen von Unfähigkeit möchtest du heute Schluss machen in unserem Leben und du willst uns neue Dankbarkeit lehren für das, was du tust und für das, was wir als Privileg haben. Ich danke dir für all die Gaben, die du uns gibst. Ich danke dir für die Aufträge, die du uns gibst. Und ich danke dir, dass dir nachzufolgen nicht schwer ist und nicht mühevoll und eine Last, die uns niederdrückt, sondern dass es eine Freude ist und eine Ehre, die du uns gegeben hast, Herr. Danke, Jesus. Amen. Der Vers, um den es heute hauptsächlich gehen wird, der steht in Matthäus 28, Verse 17 und folgende. Und der Titel meiner Predigt ist, Gott hat einen Plan oder sein Herz, mein Herz. Ich wusste nicht genau, welchen von beiden ich nehmen soll, deswegen habe ich einfach beide hingeschrieben. Die Verse, die ich jetzt gleich vorlesen werde, da geht es darum, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg Tabor steht und das ist der Moment, als Jesus von den Jüngern weggeht. Das ist der Moment seiner Verabschiedung. Und Jesus sagt da ein paar sehr entscheidende Worte und um die geht es heute. Der Berg Tabor, auf dem sie stehen, das ist wahrscheinlich derselbe Berg, auf dem Jesus gegangen ist mit nur dreien seiner Jünger und auf den er sich mit Elia und Mose getroffen hat. Das heißt da auch, es war ein sehr spezieller Moment und Jesus wurde vor ihren Augen verherrlicht. Also man geht davon aus, dass es derselbe Berg ist. Und auf dem stehen jetzt die Jünger und steht Jesus. Und es ist kurz bevor er vor ihren Augen entrückt wird und kurz bevor sie ihn, so wie sie ihn erlebt haben, nicht mehr sehen werden. Er wird nicht mehr als Mensch auf der Erde sein, sondern er wird entrückt und er sitzt zu Rechten des Vaters. Und er ist immer noch da, aber nicht in der Form, wie sie ihn vorher gesehen haben. Und es ist auch eine entscheidende Stelle zwischen den Evangelien und zwischen dem, was danach kommt, zwischen den Evangelien und der Apostelgeschichte. Ja? Vorher war das Leben von Jesus, die Jünger haben ihn erlebt, leibhaftig gesehen, konnten mit ihm reden, konnten ihn anfassen. Und danach sind die Jünger nicht auf sich allein gestellt, aber es ist die Geschichte, die Gott dann schreibt mit seinen Jüngern. Ja? Also es ändert sich was. Ich lese es mal vor. In Matthäus 28, Verse 17 und folgende steht, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Also ihn, das ist Jesus. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich glaube, dass Matthäus, als er diese Worte aufgeschrieben hat, nicht wahllos einfach irgendwie so vor sich hin erzählt hat und dass er nicht wahllos diese Verse gesetzt hat, sondern dass er eine Absicht hatte mit den Dingen, die er erwähnt hat. Und da finde ich es als erstes sehr interessant, dass dieser kleine Nebensatz hier drin steht, einige aber zweifelten in Vers 17. Und ich glaube, dass die Worte, die Jesus redet, zum Teil eine Antwort auch auf diese Zweifel sind. Und dass er darauf eingeht und dass ich finde es sehr liebevoll von ihm, dass das hier steht. Weil die Jünger, die ihn erlebt hatten, die Jünger, die seine Worte gehört hatten, die Zeuge geworden sind von seinem Tod am Kreuz und von seiner Auferstehung und die ihn anfassen konnten, ja, die stehen da und die zweifeln jetzt noch. Ich finde es sehr gnädig, dass es hier steht. Genau. Wenn wir uns mal die Struktur angucken von diesen Versen, ich habe das hier mit Farben ein bisschen deutlich gemacht, dann finde ich, dass Jesus hier eine Sandwich-Botschaft seinen Jüngern gibt. Ja? Er sagt erst was über seine Person, über sich selber, dann gibt er einen Auftrag und dann sagt er nochmal was über sich selber. Also der Auftrag ist eingebettet in die Person Jesus, in ihn selber. Er sagt hier als erstes, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann kommt der Auftrag, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann kommt nochmal eine Aussage über sich selber, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also er sagt, hier bin ich und ich bin mächtig und mir ist alle Gewalt gegeben. Alle meine Feinde sind zu meinem Fußschemel gemacht worden für mich. Nichts erschüttert meine Herrschaft und ihr gehört zu mir. Und jetzt gebe ich euch einen Auftrag, nämlich geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und ich werde mit all dieser Macht, mit all dem, was mir gehört, ich werde bei euch sein. Wer entdeckt die Verheißung hier? Richtig, Silke. Siehe, ich bin bei euch. Das ist ein Moment der Verabschiedung und ich glaube, dass deswegen die Worte, die Jesus hier sagt, sehr wichtig sind. Ja? Wenn sich zwei Menschen, die sich lange sehen, lange kennen und sehr eng miteinander sind, ja, und das waren die Jünger und Jesus, die haben ihn fast jeden Tag 3 Jahre lang gesehen, die haben mit ihm gelebt. Wenn zwei Menschen sich verabschieden, dann macht man keinen Smalltalk, dann wählt man nicht irgendwelche belanglosen Worte, sondern meistens wählt man dann Worte, die nochmal das zusammenfassen, was eigentlich die Quintessenz der Beziehung ist zwischen diesen beiden Menschen. Und deswegen glaube ich, dass sehr, sehr wichtig ist, was Jesus hier an dieser Stelle sagt und dass es irgendwie zusammenfasst, was ist das Allerhöchste in der Beziehung zwischen Gott und uns. Was wir hier finden, ist das absolute Herz Gottes. Wenn uns interessiert, was Gott interessieren könnte, dann können wir das hier nachlesen. Ja? Er ist interessiert daran, dass alle Nationen zu ihm kommen und zu seinen Jüngern werden. Das ist das, was sein Herz antreibt, das ist seine Leidenschaft, ja, das brennt in seinem Herzen. Gott liebt Mission, Gott liebt die Nation und er liebt die Vielfalt. Gottes absolute Hingabe gilt der Multiplikation von erretteten, ihm nachfolgenden Menschen. Das ist seine Leidenschaft. Was meine ich jetzt mit errettet? Die ursprüngliche Bestimmung von uns Menschen ist, mit Gott zusammen zu sein. Das sehen wir im Paradies, das sehen wir in der Beziehung, die Adam hatte mit Gott. Er ist mit ihm spazieren gegangen, er hat sich mit ihm unterhalten. Da war keine Trennung zwischen Gott und Menschen. Die waren in einer ganz intimen Form miteinander gemeinsam. Adam und Eva konnten ihn wirklich sehen, konnten Gott sehen im Garten Eden. Und dann kam Sünde in das Leben der Menschen. Und Sünde ist das, was uns von Gott abschneidet. Durch die Sünde war die Beziehung, die Gott bis dahin zu den Menschen hatte, zu den Wesen, die er als Gegenüber geschaffen hatte, war unterbrochen. Und wenn wir nicht errettet werden, wenn da nicht irgendwas passiert von Gottes Seite, dann können wir nicht zu ihm kommen. Egal, wie viele gute Taten wir tun und wie sehr wir uns anstrengen, wir schaffen es nicht, selber gerecht zu werden. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen Errettung. Und durch die ganze Geschichte hindurch, durch das Alte Testament und das Neue Testament, sehen wir, wie Gott einen Plan verfolgt und das ist der, die Menschen wieder an sein Herz zurückzuholen, wieder in diese Originalgemeinschaft mit ihnen hineinzubringen. Genau, dazu sage ich aber mehr später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Verheißung in Vers 20. Da steht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und bei der Vorbereitung von meiner Predigt habe ich mich als erstes gefragt, was heißt es denn jetzt konkret? Die Stelle erfüllt mich mit Freude und ich bin dankbar, aber was heißt es, dass Gott mit mir ist? Was für eine Qualität hat dieses mit mir sein? Ja? Ist es irgendwie ein Gefühl, was mich auf einer seligen Welle durch die Gegend treiben wird? Oder was genau bedeutet das für mein Leben? Und ich habe nachgeschlagen in der griechischen Wortbedeutung, was ich sehr gerne mache, weil das, was wir hier in Händen halten, ja, die Bibel ist eine Übersetzung. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Übersetzungen, der weiß, wie schwierig es ist, manchmal die volle Wortbedeutung dessen, was man als Originaltext hat, zu übersetzen. Und ich glaube nicht, dass von der Bedeutung in Gottes Wort was verloren gegangen ist, weil es in der Bibel heißt, dass Gott wacht über seinem Wort. Aber trotzdem glaube ich, manchmal tut es uns gut, uns den Originaltext anzugucken. Und da gibt es andere Leute, die das für uns getan haben und die nachgeschaut haben, was das eigentlich wirklich bedeutet und die das aufgelistet haben und es ist toll. Und das habe ich nachgeguckt. Ich habe als erstes mal nachgeschaut, was heißt dieses Ich Bin. Habe herausgefunden, dass Bin auf Griechisch nicht einen reinen Zustand beschreibt. Also Gott sagt hier nicht einfach nur, ich existiere, sondern es heißt I Me und das ist ein griechisches Wort für ein empathisches, für ein einfühlsames Dasein, für ein nicht distanziertes Dasein. Und das Wort mit oder bei, ich bin mit oder bei euch alle Tage, heißt Meta und das hat 4 Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist Beteiligung oder Teilnahme. Die zweite ist in unmittelbarer Nähe, also auch örtliche Nähe, ja. Das dritte ist Übertragung oder Transfer und das begeistert mich am allermeisten. Und das vierte ist Folgen. Was ist damit gemeint? Seine Verheißung an uns beinhaltet also erstens, er ist aktiv an allem beteiligt, was wir tun. Das zweite ist, er ist in unserer unmittelbaren Nähe. Die Uli hat mal eine Predigt gehalten und hat dann gesagt, Gott geht mit uns durch den Alltag und wir können uns das so vorstellen wie eine Taube, die auf unserer Schulter sitzt, so eine weiße Taube, ja. Gott ist uns nah. Das dritte, wir schöpfen aus seiner Fülle und aus seiner Kraft und geben das weiter. Also Übertragung oder Transfer, ich stelle mir das so vor, dass Gott was hat und das gibt er mir und es fließt durch mich und ich kann es weitergeben. Und es befreit mich von dem, ich muss es selber produzieren oder ich muss mich selber anstrengen, um das irgendwie hinzukriegen, was Gott mir hier aufträgt. Er gibt uns seine Fülle, er hat alles und seine Kraft. Und das vierte, das Folgen im Sinne von, er wacht über uns. Ja, wenn man jemandem nachfolgt, dann beobachtet man genau alle seiner Schritte. Und das ist nicht ein kontrollierendes Überwachen, sondern es ist ein beschützendes und ein bewahrendes Dasein und Nachfolgen. Am Anfang der Predigtreihe hat Jesse gesagt, dass die Verheißungen Gottes meist an der Aufgabe geknüpft sind. Das warst doch du, oder?
Ja.
Genau. Also, dass die Verheißungen Gottes meistens zusammengehen mit einem Auftrag, den er uns gibt. Man denkt nämlich, also dieses aktiv an allem beteiligt sein, Gott wird nicht aktiv an unserer Sünde beteiligt sein, die wir tun. Ja? Aber es geht hier darum, um eine Verheißung, die er uns gibt, wenn wir das tun, was er vorher als Auftrag gibt, nämlich wenn wir hingehen und wenn wir die Nationen zu Jüngern machen. Dass Gott mit uns ist, das wird den entscheidenden Unterschied machen, wenn wir das tun und wenn wir ihm da gehorchen in dem Punkt, weil wir können Menschen nicht ins Reich Gottes rein überzeugen. Es sind nicht unsere intelligenten Worte oder unsere Rhetorik oder unsere Kreativität, die die Leute ins Reich Gottes reinbringen wird und die Menschen erkennen lassen wird, wie Gott ist. Das kann nur Gott, es ist seine Gnade. Das ist dieser heilige Moment, es ist ein Wunder, wenn Gott einem Menschen die Augen auftut, damit sie ihn erkennen. Und wir können Zeuge davon sein. Genau, also dieses Mit uns sein ist nicht einfach nur ein Dabeisein und ein Zuschauen. Gott steht nicht da und guckt, sondern Gott ist mit dabei, er arbeitet mit, er geht mit. Es ist ein Mitreden von Gottes Seite plus es ist ein ausgerüstet Werden aus der Fülle, die Gott hat. Und ich glaube, sehr oft fühlen wir das nicht. Ich glaube, sehr oft haben wir nicht das Gefühl, dass Gott in dieser Qualität von dem, was wir hier gerade gelesen haben, bei uns ist, an unserer Seite und mit uns mitgeht. Und ich habe mir überlegt, es gibt 2 mögliche Gründe, es gibt vielleicht noch mehr, aber es gibt 2 mögliche Gründe, warum wir Gottes Unterstützung und diese Gegenwart so oft nicht fühlen, in der Qualität, bei dem, was wir tun. Das erste kann sein, vielleicht leben wir ja gar nicht die Mitte von dem Sandwich, die wir hier gesehen haben. Vielleicht gehen wir gar nicht hin und vielleicht gehorchen wir ihm da gar nicht. Und dann können wir auch nicht in den Genuss kommen von der Verheißung, die er uns hier gibt. Und das zweite kann sein, dass wir vielleicht gar nicht glauben, was Gott uns hier verheißt. Vielleicht glauben wir ihm gar nicht, dass er auf diese Art und Weise mit dieser teilhabenden, interessierten Liebe bei uns dabei ist. Und ich glaube, dass Gott uns heute rausholen will aus einem Druck, den das Ganze manchmal auf uns ausübt, ja, aus so einer Last und einer Bürde, mit der wir rumlaufen und so ein drückendes, schlechtes Gewissen. Wir müssen eigentlich evangelisieren, aber eigentlich, ja, dass Gott uns frei machen will von einem falschen Verständnis von dem, was Gott eigentlich von uns möchte und von diesen ganzen Unfähigkeitsgefühlen, die wir so oft haben. Und ich glaube, dass er uns in den Zustand von mündigen und von leidenschaftlich für seine Sache brennenden Jüngern versetzen will, die mit Leichtigkeit vorangehen, ja, und die das aus seiner Gnade rausmachen, nicht mit eigener Anstrengung und mit einer Kraft, die irgendwann leer geht, weil es unsere eigene ist. Das heißt nicht, dass wir nicht verletzt werden im Laufe dieser ganzen Sache. Das heißt auch nicht, dass es nicht anstrengend wird. Ich glaube, es wird anstrengend und ich glaube, wir werden verletzt. Aber ich glaube, dass dann Gott da ist und dass er sagt, dass er uns aufmerksam macht und dass er sagt, hey, pass auf, dass du nicht bitter wirst über diese Verletzung. Komm zu mir, ich bin da, um dich zu heilen. Ich heile diese Wunden in dir. Ich mache dich wieder ganz, ich stelle dich wieder her und ich versorge dich mit neuer Kraft, mit frischem Wasser, was du weitergeben kannst. Das ist das Herz Gottes. Wer von euch mag das Alte Testament? Okay, es waren nicht alle, die sich gemeldet haben. Interessant. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat. Und den können wir nachlesen in 1. Timotheus 2, Vers 4. Hier sehen wir den Willen Gottes. Wer von euch sich schon mal gefragt hat, wie kann man eigentlich in ein paar Worten den Willen Gottes ausdrücken? Oder wo kann man den finden in der Bibel? Hier können wir ihn finden. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein grundsätzlicher Wille, okay? Und Gott hat über diesen Willen hinaus, hat er noch eine Vision. Und die können wir lesen in der Offenbarung. Und das ist das, was ihm vor Augen ist, wenn er sich das Ende vorstellt. Wenn alles vollbracht ist, wenn sein Plan zur Erfüllung gekommen ist. Das ist das, was sein Herz begeistert und das, was er ansieht und was sein Herz mit Freude erfüllt. Ich lese es aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hier hat Johannes eine Offenbarung oder eine Vision und er beschreibt sie wie folgt. Danach sah ich eine riesige Volksmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das ist Gottes Vision, die er hat und in die er uns mit reinnehmen will. Also es heißt hier, Gott schafft sich eine Braut aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen. Und da stehen Leute, die eine unterschiedliche Hautfarbe haben und die einen anderen Hintergrund haben als alle anderen. Und die stehen da, erheben ihre Hände und die beten Gott an. Und ich glaube, das wird ein gewaltiger Lobpreis sein. Eine riesige Volksmenge aus allen Stämmen und Völkern oder Nationen. Die Definition von Nation ist nicht so ganz einfach. Und ich habe für euch nachgeguckt bei Wikipedia und Folgendes gefunden. Die UNO definiert die Länder dieser Erde wie folgt. Es gibt 194 Staaten, das sind alle Mitglieder der Vereinten Nationen und der Vatikanstaat und 12 weitere Territorien, bei denen der Status als Staat umstritten ist. Also das ist sowas wie zum Beispiel Zypern, das wird nur von einigen Ländern anerkannt als eigenständiger Staat und das ergibt zusammen eine Zahl von 234, glaube ich. Aber das ist nicht das, was hier an dieser Stelle gemeint ist. Ja? Im Griechischen steht hier das Wort Ethnos und das bedeutet Volksgruppe. Was ist eine Volksgruppe? Eine Volksgruppe ist eine Population von Menschen, die Herkunft sagen, Geschichte, Kultur, die Verbindung zu einem spezifischen Territorium und ein Gefühl der Solidarität miteinander teilen. Ja? Und nur als Beispiel, es gibt in China, als Völker Chinas werden 90 ethnische Gruppen bezeichnet. Also es sind weitaus mehr als diese 234 Staaten, die wir hier haben. Ja, in jedem Land gibt es unterschiedliche Volksgruppen. Wir haben von Holm gehört, der dient einer Volksgruppe, die aber nicht in dem Land ist, was eigentlich ihr Territorium ist. Aber trotzdem ist es sind keine Georgier in dem Sinn. Ja. Wenn wir also im Folgenden immer wieder von Nationen reden, dann meint es Länder dieser Erde genauso wie diese Volksgruppen eben. Ja, ich habe gerade gefragt, wer von euch das Alte Testament mag. Man kann irgendwie den Eindruck gewinnen, dass Gott sich in den 400 Jahren, die zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament liegen, geändert hat. Dass da irgendwie ein Sinneswandel bei Gott eingetreten ist und naja, das Alte Testament, da geht es halt darum, dass Gott so eine Geschichte schreibt mit dem Volk Israel und dass er die erwählt hat als sein Eigentumsvolk und alle anderen nicht. Und das klappt irgendwie nicht so ganz und deswegen haben wir jetzt im Neuen Testament endlich Jesus. Ja? Und das geht ja uns an, weil wir sind ja aus den Nationen. Aber ich glaube, dass das nicht passiert ist. Ich glaube nicht, dass Gott einen Sinneswandel hatte. Und ich glaube, dass sich Gottes Wille von Anfang an für alle Nationen, also dass sein Wille von Anfang an war, dass alle Nationen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir werden ein bisschen durchs Alte Testament durchgehen und mich begeistert es sehr, als ich das gelesen habe, zu sehen, dass Gott nicht verwirrt ist und dass er nicht einen Unterschied macht und sich wandelt zwischen Altem und Neuem Testament, sondern dass er einen Plan hat, eine Idee, der er nachfolgt und die er hartnäckig verfolgt und von der er sich nicht abbringen lässt, die nicht untergraben wird oder irgendwie zerstört wird, sondern die er durchzieht, bis es zu dem Punkt kommen wird, hier alle Volksmengen, alle, alle Völker, alle Menschen aller Sprachen, Menschen aus allen Völkern vor seinem Thron. Es gibt viele Geschichten oder symbolische Dinge im Alten Testament, die schon eine Vorschattung sind auf die Ereignisse, die im Neuen Testament passieren werden, auf Jesus hin. Das fängt schon an bei Adam und Eva. Ja? Also Gott fängt die Bibel an mit einer Hochzeit zwischen Adam und Eva, seiner Frau. Und die Bibel endet mit einer Hochzeit, die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Und dazwischen drin, es gibt so oft die Erwähnung von Hochzeit, so oft wird es in einem symbolischen Sinn verwendet für die Beziehung, die Jesus mit seiner Braut, mit der Gemeinde hat. In 1. Korinther 15, Vers 45 ist zum Beispiel die Rede von dem ersten und dem zweiten Adam. Der erste Adam ist der Adam der Schöpfungsgeschichte und der zweite Adam ist Jesus. Und also Adam deutet schon hin auf Jesus. Es ist so, Adam schläft ein, während Gott für ihn die Braut vorbereitet. Jesus stirbt und ist wieder auferstanden und ist irgendwie in einem Wartebereich bei Gott und wartet darauf, dass Gott ihm seine Braut vorbereitet. Wie geht die Geschichte nach Adam weiter? Wir lesen den Auftrag, den Gott Adam und Eva bei ihrer Erschaffung gibt, und der lautet folgendermaßen. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Seid fruchtbar und vermehrt euch über die ganze Erde. Das war der Auftrag Gottes, und macht sie euch untertan und herrscht. Und hier ist nicht ein diktatorisches Herrschen gemeint, sondern eine gute, eine göttliche Verwalterschaft. Das war der einzige Auftrag eigentlich, den Gott Adam und Eva gegeben hat. Und er wiederholt diesen Auftrag gegenüber Noah nach der Sintflut, nachdem Gott alles, was bis dahin auf der Erde existiert hat, nochmal zerstört hat, weil die Menschen so sehr in Sünde gefallen waren, dass Gott es nicht mehr ausgehalten hat. Und er gibt diesen selben Auftrag an einen Mann, der ihm treu war und der ein gerechter Mann war auf Erden, das war Noah. Und das machen sie dann auch. Sie gehen hin, sie vermehren sich und sie füllen die Erde. Bis in 1. Mose 11, Verse 1 bis 5, da finden wir folgende Geschichte und die lese ich gerne mal vor. Die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, ja, als sie sich ausgebreitet haben, als sie hingegangen sind, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinia und wohnten da selbst. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und Gott fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche die Menschenkinder bauten. Und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. Gott verwirrt die bis dahin einheitliche Sprache, spaltet die auf, sodass alle Leute, die an diesem Turm bauen, eine unterschiedliche Sprache haben und sie nicht mehr weiterbauen können, weil sie sich nicht mehr verstehen. Und ich glaube, dass einerseits die Verwirrung der Sprachen eine Reaktion war auf den Hochmut, den die Völker hatten, und dieses wir wollen uns unabhängig machen. Wir wollen nicht zerstreut sein, weil dann sind wir schwach. Wir wollen hier sein und wir wollen uns einen Namen machen. Aber das ist auch wahr, weil sie sich geweigert haben, diesem ursprünglichen Auftrag nachzugehen. Ja? Dieses sich auszubreiten über die ganze Erde und auf eine gute, auf eine verwalterische Art und Weise dort zu herrschen. Gut, danach geht die Füllung der Erde weiter. Die Leute zerstreuen sich weiter. Und dann kommen wir zu einem Mann und der heißt Abraham. Über den lesen wir in Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder auch Nationen auf Erden. Er gibt Abraham einen Auftrag, er gibt Abraham den Auftrag, gehe hin. Und dann sagt er, und in dir, das ist die Verheißung, sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Abraham und Sarah zeugen erstmal Ismael und dann zeugen sie den eigentlichen Sohn der Verheißung, das ist Isaak. Und Gott redet zum zweiten Mal und sagt auch über Isaak dieselbe Verheißung. In dir sollen alle Geschlechter oder alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Ja, ich habe mich gefragt, was macht eigentlich diesen Segen aus? Was verheißt hier Gott eigentlich den ganzen Völkern? Was wird dieser Segen sein? Ich meine, werden sie mehr Besitztümer haben? Das ist offensichtlich an dieser Stelle nicht gemeint. Wenn wir Johannes 17 lesen, es ist das hohepriesterliche Gebet von Jesus, was er mehr oder weniger zum Abschluss über seinen Jüngern gebetet hat. Und er betet ganz viel für sie, dass sie in seiner Abwesenheit in der Einheit bleiben und in der Liebe des Vaters bleiben. Aber hauptsächlich betet er dafür, dass sie ihn, den Vater, erkennen, auf dass die Welt an ihnen erkennt, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Und ich glaube, dass es der höchste Segen ist, den ein Mensch erfahren kann, wenn er Gott, den Vater, erkennt. Ich glaube, wenn in 1. Mose 22 dann steht, dass durch Isaak alle Nationen der Erde gesegnet werden sollen, dann sagt er eigentlich, durch dich sollen alle Nationen der Erde mich erkennen. Also Gott hat Israel nicht erwählt zum Selbstzweck. Das Alte Testament ist nicht nur die Geschichte von Gott mit seinem heiligen Volk Israel und mit sonst nichts, sondern Gott erwählt Israel, um durch dieses Volk für die ganze Welt sichtbar zu werden. Er will sich an ihnen der Welt zeigen. Er will eigentlich die ganze Welt wieder mit sich versöhnen. Das ist seine Absicht aus jedem Volk, aus jeder Sprache, aus jedem Stamm. Deshalb offenbart er sich einem Abraham und seiner Familie, denn aus ihnen soll eine Nation werden, die schließlich den Messias hervorbringt. Okay, wir gehen weiter in dieser Geschichte. Abraham zeugt Isaak, Isaak zeugt Jakob. Jakob hat 13 Söhne und einer von denen ist Josef. Und durch Josef gerät das Volk Israel nach Ägypten in die Gefangenschaft. Dann kommt Mose und der Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel wandert durch die Wüste und Gott wiederholt immer wieder, dass Israel sein auserwähltes Volk ist, sein Volk zum Besitztum als Erbteil und dass er durch sie sichtbar werden möchte für die Erde. Das ist ihre Bestimmung. Dann kommt das Volk Israel in Kanaan an, sie breiten sich im Land aus. Dann kommt König David und er will Gott ein Haus bauen, einen Tempel, nachdem sie vorher die ganze Zeit nur die Stiftshütte hatten. Und sein Sohn Salomo bei der Einweihung dieses Tempels, der betet prophetisch über den Tempel und spricht verschiedene Dinge aus, unter anderem Folgendes. Wenn auch ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt aus fernem Land um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgereckten Arm. Und kommt, dass er bete vor diesem Hause, so wolltest du hören im Himmel, im Sitz deiner Wohnung und tun alles darum, der Fremde dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen, dass sie auch dich fürchten wie dein Volk Israel und dass sie inne werden, wie dies Haus nach deinem Namen genannt sei, das ich gebaut habe. Also Gottes Plan wird weiter verfolgt. Es ist irgendwie so Mission durch Miteinbeziehung. Ja? Das Volk Israel war nicht eine geschlossene, elitäre Gesellschaft, sondern die Völker außenrum wurden mit einbezogen, auf dass sie Gott erkennen können. Die Geschichte geht so weiter, dass es viele Kriege gibt, dass das Volk Israel verschleppt wird während verschiedener Herrschaftsperioden. Da sind die Perser, die Assyrer und die Babylonier. Und ich finde es so interessant, wir können in verschiedenen Büchern im Alten Testament lesen, wie Gott einzelne Leute aus dem Volk Israel gebraucht, um bis zu Königen aus anderen Ländern vorzudrängen, damit die sich bekehren und darum das ganze Volk, diese ganzen anderen Völker anfangen, Gott anzubeten und ihn zu erkennen als Gott. Aber es ist keine einfache Zeit für Israel. Das Volk leidet unter dieser Zerstreuung und unter der Knechtschaft, die sie haben. Und der Ruf nach einem Erretter wird immer, immer größer. Und da gab es verschiedene Propheten, wie zum Beispiel Jesaja. Und Jesaja hat eine Prophezeiung auf Jesus hingemacht. Er hat in der Vision gesehen, wie das sein wird, wenn der Erretter, wenn der Messias kommt. Und er hat gesagt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht sein und sehr hoch sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Jesus am Kreuz war kein schöner Anblick, ja? Mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen in Staunen setzen. Über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Also es ist Gottes Plan, die Nationen zu erreichen, die ganze Welt zu erreichen. Und dann kam endlich Jesus. Und durch Jesus sehen wir nicht mehr durch einen Schleier hindurch. Durch Jesus ist Gott nicht mehr länger verborgen, sondern in Jesus wurde der Schleier zerrissen und wir haben Zutritt zu Gott. Wir können zu ihm hinzutreten, ja, der Weg ist offen. Jesus ist das Licht der Offenbarung für alle Völker. Das sagt Simeon, das ist ein alter Mann gewesen, der im Tempel gewartet hat darauf, dass er den Messias mit eigenen Augen sehen wird, weil Gott ihm diese Verheißung gegeben hat. Und Simeon sagt, als er Jesus als Baby in den Händen hält, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, also jetzt kann ich in Frieden sterben, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Durch sein Werk und dadurch, dass er sein Leben gegeben hat für unsere Sünden, haben wir jetzt Zugang zum Vater. Er ist die Errettung, er ist die Erlösung, die wir selber nicht vollbringen konnten. Und er bietet jedem von uns ewiges Leben an, bietet jedem von uns die Gemeinschaft mit Gott an, wenn wir glauben. Aber zurück zu den Nationen. Jesu Leben war total ausgerichtet auf die Erfüllung von diesem Plan, den Gott mit der ganzen Erde hatte. Ja? Er sagt zwar über sich selbst, er ist zuerst zu den Juden gesandt, aber interessanterweise, das Gebiet, in dem er sich am meisten aufgehalten hat, das war Galiläa, das war die Stadt Samaria, ganz am Anfang war es Nazareth und das waren nicht die rein jüdischen Gebiete. Jesus ist in Gebiete gegangen, hat da seine Wunder getan, hat gepredigt, die Größen seiner Predigten gehalten in Gebieten, in denen Leute aus vielen verschiedenen Nationen anwesend waren. Und ich glaube, dass das strategisch war. Das Gebiet Galiläa zum Beispiel, das war das Zehnstädtegebiet oder Dekapolis genannt und es war wie so ein römisches Durchgangslager für Einwanderer. Ja, da sind Leute gekommen und die haben vielleicht was von Jesus gehört und die sind mit dem, was sie in ihrem Herzen hatten, danach zurückgegangen in ihre Heimatländer und haben davon erzählt. Wer kam bei der Geburt von Jesus als einer der Ersten, um ihn zu sehen? Das waren die Weisen aus dem Morgenland. Es waren auch die Hirten, aber es waren auch die Weisen aus dem Morgenland und es waren keine Israeliten. Und sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt und sind zurückgegangen in ihr Heimatland. Jesus weist selbst auch immer wieder darauf hin, dass das Evangelium von ihm in aller Welt bis an die Enden der Erde verkündigt werden soll, in allen Völkern. Ich glaube, ich habe etwas ausgelassen. Einen Augenblick. Hingehen, den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ja, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Für mich, um aus meinem Leben zu erzählen, war das nicht von Anfang an was mich mit Freude erfüllt hat, im Gegenteil. Ich bin aufgewachsen in einer ganz tollen christlichen Familie und ich habe nie daran gezweifelt, dass es Jesus gibt. Ich habe mich mit 6 Jahren, habe ich dieses Übergabegebet gesprochen, aber Jesus, ich habe zu ihm keine Beziehung gehabt. Ja? Er war nicht anwesend als die Person Gott in meinem Leben. Das hat sich geändert mit 13 und 14 Jahren und ich habe erlebt, wie stark die Liebe Gottes zu mir ist. Ich habe ihn erlebt als einen, der Verletzungen heilt und der mir ganz nahe kommt, der mich persönlich meint und nicht XYZ, der seine Hand auf mein Leben gelegt hat. Aber es gab einen Punkt und an dem kam ich nicht weiter und das hat sich über Jahre hingezogen. Und es war so dieses ganz hundertprozentig Ja zu Gottes Plan zu sagen, ohne ihn zu kennen für mein Leben. Ich habe ihm nicht genug vertraut, um dazu Ja zu sagen, weil ich irgendwie wusste in meinem Herzen, wenn ich Gott machen lasse mit meinem Leben, was er will, dann wird es in die Richtung gehen, dass ich zu Menschen gehen muss und dass ich meinen Mund aufmachen muss und dass ich von Jesus rede. Und das wollte ich nicht, weil ich hatte Angst vor Menschen. Ich hätte kein Referat halten können, ohne 3 Tage vorher Bauchschmerzen zu haben. Ja, es war schlimm und ich hatte keine Lust und ich hatte kein Herz für Verlorene, das kam noch dazu. Ich hatte kein Mitleid. Das hat mein Herz nicht berührt, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die Jesus nicht kannten. Es hat mich nicht berührt zu sehen, dass wenn sie sterben, dass sie verloren gehen und dass sie kein ewiges Leben haben. Und ich habe aber gesehen, Jesus Herz ist so anders. Jesus Herz ist so liebevoll und so sehnsüchtig nach Menschen und meins ist es nicht und ich bin anders als er und das trennt mich von ihm. Ich bin an dem Punkt überhaupt nicht eins mit ihm. Und dieser Prozess, der ging weiter und ich glaube so mit 18, 19 konnte ich endlich ein ganzes Jahr zu Gott finden, dass ich gesagt habe, okay Herr, ich vertraue dir genug. Du hast mein Vertrauen erworben, um dazu Ja zu sagen, was du vorhast mit meinem Leben. Aber dadurch war ich noch nicht an dem Punkt, dass ich eine Liebe zu Verlorenen gehabt hätte. Ich glaube, dass es vielen von euch vielleicht ähnlich geht wie mir, vielleicht manchen nicht. Ich erlebe Leute, die haben damit überhaupt keine Probleme, es ist ihre Leidenschaft und die sind mir ein großes Vorbild unter euch. Aber für mich war es eben so, für mich war das nicht einfach. Und ich kam an einen Punkt, wo ich zu Gott sagen musste, Herr, ich stehe hier und ich habe in der Richtung überhaupt nichts vorzuweisen. Ja? Mein Herz ist leer, mein Herz ist kalt, wenn ich an Verlorene denke. Ich muss vor dir bekennen, dass mich nichts dahin zieht. Und es tut mir leid, weil ich sehe, das ist nicht so, wie dein Herz ist. Mein Herz ist an dieser Stelle in Stein, da, wo es eigentlich weich und liebevoll sein sollte. Und ich bitte dich, Herr, gib du mir die Liebe zu den Verlorenen. Weil ich kann sie nicht aus mir selber rausproduzieren, ich habe sie nicht. Und Gott hat angefangen, das zu machen. Gott hat angefangen, mein Herz zu verändern, meine Sicht auf Leute zu verändern, wenn ich Leuten begegne heute. Ich kann sie lieben und ich kann ich habe langsam Freude daran, über Jesus mit ihnen zu reden, weil ich die Dringlichkeit merke und weil mich das erfüllt, was in Gottes Herz drin ist, mehr und mehr. Ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich sein sollte, ja. Aber ich stehe hier als ein Zeugnis für euch und ich kann euch sagen, Gott kann Herzen verändern, die hart sind wie ein Stein. Und er kann das machen, wenn wir uns wirklich an ihn halten und wenn wir ihn darum bitten, das zu machen. Weil wir sehen, sein Herz ist so und unseres ist vielleicht so. Ja. Meine Absicht mit dem Abriss, so ein bisschen über die Geschichte, war euch einfach so ein bisschen eine Übersicht zu geben über das, was Gott vorhat, über das, was in seinem Herzen ist, über diesen großen globalen Plan. Es war nicht jetzt eine Aufforderung an euch, bitte packt eure Sachen und morgen reist jeder nach Russland oder nach China, sondern einfach, um euch Gottes Herz ein bisschen zu zeigen oder das, was in seinem Herz drin ist. Seine Sicht ist nicht klein und begrenzt, sondern seine Sicht ist groß und global. Und er bindet uns ein in diesen Plan. Wir sind Mitarbeiter in Gottes Plan. Wir können daran teilhaben, an dem, was er vorhat und was er vorbereitet hat. Ich glaube eben, nicht jeder ist berufen, in ein anderes Land zu gehen. Es mag einige unter uns geben, die haben diese Berufung, wie zum Beispiel Holm. Aber ich glaube, dass jeder von uns dazu berufen ist, hinzugehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Ein Bibelschullehrer auf der Bibelschule, auf der ich war, der hat mal gesagt, unser Auftrag ist, geht hin bis an die Enden der Erde. Und wenn ich hingehe an das Ende der Erde, dann komme ich bei meinem Nachbarn an. Und wenn ich einmal um die Erde drumherum gegangen bin, ist er der, bei dem ich ankomme. Ja? Also es geht nicht darum, dass jeder von uns jetzt in ein anderes Land geht, aber es geht darum, Menschen zu Jüngern zu machen und aktiv danach Ausschau zu halten. Weil das ist unsere Identität. Wenn wir in das nicht reinkommen, dann sind wir wie ein Krug, der ein Loch hat, aus dem ständig irgendwie ein bisschen Wasser rausfließt. Er erfüllt nicht die volle Funktion, die ihm eigentlich zugedacht ist. Dann wandeln wir nicht hundertprozentig in unserer Identität, in dem, wozu wir eigentlich gemacht sind. Und ich glaube auch, dass jeder berufen ist, offen zu sein für Menschen aus anderen Nationen und für ihre Andersartigkeit. Der Lobpreis vor dem Thron Gottes. Ich glaube, dass der sehr einheitlich sein wird, aber ich glaube auch, dass er in sich ganz, ganz viele verschiedene Facetten haben wird, weil ein Nigerianer betet nun mal anders an als ein Deutscher und ein Chinese betet anders an als ein Deutscher und es wird, Lass uns da in Gottes Leidenschaft, in seine DNA reinwachsen, ja, in die Absicht, die er durch uns, die er hat, dass durch uns er sichtbar werden soll. Wir haben so viele strategische Möglichkeiten hier. Wenn ich mir Haus des Herrn einfach nur angucke, wir sind eine Gemeinde mit einer großen Fluktuation. Das heißt, es kommen viele Leute, es gehen aber auch oft viele Leute. Das liegt daran, dass wir viele Studenten haben, die nur für eine begrenzte Zeit hier sind. Ja? Und es mag für den einen oder anderen was Störendes sein. Ich glaube aber, es ist auch eine Riesenchance, weil hier kommen Leute her und die hören die Wahrheit. Vielleicht bekehren sie sich, vielleicht sind sie schon bekehrt, ich weiß es nicht. Aber die nehmen einen Schatz mit in ihrem Herzen und die gehen in ihre Heimatstadt oder in ihr Heimatland zurück. Und ich möchte schließen mit der Geschichte von Philippus. Das war einer der Jünger von Jesus. Und es gab einen Tag, da wurde Philippus versetzt von dem Ort, an dem er war, an einen ganz anderen Ort. Das kommt nicht sehr häufig vor in der Bibel, aber Gott hat es an diesem Tag gemacht. Und er fand sich wieder an der Straße und auf dieser Straße fuhr ein Mann an ihm vorbei auf einem Wagen. Und es war wahrscheinlich offensichtlich zu erkennen, das war kein Israelit, sondern ein Äthiopier. Und er saß auf dem Wagen und er hat eine Schriftrolle in der Hand gehabt und darin gelesen. Und Philippus ist einfach herzugetreten und hat gesehen, dass es die Schriftrolle von Jesaja war. Und er hat den Mann gefragt, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und hat der Mann gesagt, nee, nicht wirklich. Und dann ist Philippus auf den Wagen gestiegen und hat angefangen, ihm von der Schöpfung an bis zu Jesus alles zu erklären und ihm die Augen dafür zu öffnen. Und Philippus ist mit ihm vom Wagen gestiegen, der Mann hat sich sofort taufen lassen und das heißt dann, er ist mit einem fröhlichen Herzen in sein Heimatland gezogen. Und das war ein Mann, der war ziemlich direkt der Königin unterstellt in Äthiopien, das heißt, er hatte Einfluss und er hatte Beziehungen und er hatte Macht und er ist mit dem Schatz von Jesus in seinem Herzen, als ein Jünger von Jesus ist er zurückgegangen in sein Land und ich vermute, er hat davon erzählt. Was ist das, was wir machen können? Ich glaube, es gibt drei Dinge. Das eine ist, wir können beten. Bete darum, wenn du das noch nicht hast, dass du ein Herz für Verlorene bekommst. Bete darum, dass du Gelegenheiten bekommst und dass du sie wahrnimmst, wenn du sie hast und dass du sie nutzen kannst. Ich bin so oft an Gelegenheiten vorbeigegangen und ich bete zu Gott, dass er mir hilft, die wahrzunehmen und darin zu wandeln und das Ganze rauszuholen, was drin ist in diesen Gelegenheiten. Bitte um Weisheit, Menschen zu Jüngern zu machen. Denn es geht noch darüber hinaus, über die Bekehrung. Es geht dahin, dass die Menschen, dass sie gelehrt werden, Jesus nachzufolgen und wirkliche Jünger zu sein. Es ist noch ein bisschen mehr als errettet. Glaube an sein Versprechen aus Matthäus 28. Glaube, dass er mit seiner ganzen Macht, mit all der Fülle, die in ihm ist, dass er bei dir ist und dass er dich begleiten wird bei den Dingen, die du da tust. Im Gehorsam. Und dann geh hin und fang an. Geh zu deinem Nachbar oder geh ans Ende der Erde und mach Nationen zu Jüngern. Ich glaube, das ist, ja, es ist eine freudige Sache und es ist was, was unser Herz mit Dankbarkeit erfüllen kann. Mehr und mehr, wenn wir wirklich verstehen, wie Jesus das gemeint hat und wie sehr er bei uns ist. Ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir für den Plan, den du hast mit der ganzen Erde. Ich danke dir, dass dein Herz brennt vor Verlangen und vor Leidenschaft, Menschen zu dir zu ziehen und dass Menschen dich erkennen. Und wir wollen dieses Herz mit dir teilen. Wir wollen eintreten in das, was du da vorbereitet hast, in deine Absichten. Wir wollen mit dir vorangehen und wir wollen deine leidenschaftlichen Mitarbeiter sein. Und ich danke dir für die Ehre, dass du uns erwählt hast und dass du uns errettet hast. Ich danke dir, dass du uns immer näher an dein Herz ziehst und dass deine Motive zu unseren Motiven werden und deine Ambitionen, das, was du willst, zu dem, was wir wollen. Und ich danke dir, dass du unseren Sinn verwandelst und ich bitte dich, dass es heute stattfindet und von nun an mehr und mehr und dass wir hier anfangen, deinen Willen, deinen Plan mitzuteilen und mit daran voll zu arbeiten, da einzusteigen und das mitzutragen. Nicht als eine Last, die uns mit einem schlechten Gewissen erfüllt, wenn wir da nicht erfolgreich sind, sondern als eine Freude, weil du uns versorgst und weil du durch uns redest und weil du uns füllst. Danke, dass du gut bist und dass dir nachzufolgen eine Freude ist und ein Privileg, was wir haben. Danke für deine Liebe. Amen.